22% der Frauen über 16 haben einen Übergriff erlebt, und zwar wirklich einen körperlichen Übergriff. Wenn wir offen darüber reden, dann würde sich das System da vielleicht auch ein bisschen verändern. Und darum habe ich das Gefühl, ist MeToo so wichtig gewesen, weil es die einzige Art und Weise ist, dem wichtigen Thema zu begegnen und das irgendwie zu verbessern, auch in Zukunft.
Ja, trotzdem bin ich so sozialisiert, dass ich denke, das Einzige, was ich nicht sein will, ist ein Opfer. Ja. Ich möchte nicht in das Jammerlieschen, das alles so furchtbar findet und diese Männer und überhaupt.
Auf keinen Fall, das wird
gar keinen Fall.
Bikini. Zwei Frauen, zwei Generationen, ein Podcast. Mit Lisa Feldmann und Helena Schmid.
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Blick TV. Heute Abend mit dem Generationentag anlässlich vom Jubiläum zu 50 Jahren Frauenstimmrecht. Ich bin Helena Schmid, Blickreporterin.
Ich bin Lisa Feldmann, Journalistin. Wir machen zusammen einen Podcast normalerweise, also nur etwas für die Ohren. Der heißt Bikini, und darin reden zwei Frauen aus zwei Generationen, eine dunkelhaarig, eine blond, über das Leben und über all die Themen, die uns so interessieren.
Ja, und jetzt anlässlich vom Frauenstimmrechtsjubiläum möchten wir über eine Frauenrechtsbewegung reden, die ein bisschen aktueller ist als das Frauenstimmrecht, wo ich 1972 gar nicht erst erlebt habe. Und zwar ist das die MeToo-Debatte.
Mhm. Genau, also eine Debatte ist es ja eigentlich nicht, sondern eigentlich eine losgetretene Aktion. Also MeToo, der Hashtag, war ja dazu da, dass Frauen sich dahinter versammeln konnten, sagen konnten, auch mir ist das passiert, ich bin angegriffen worden von Männern am Arbeitsplatz, unterdrückt worden, genau. Und so weiter.
Etwas, was meine Generation wahnsinnig geprägt hat. Es war der erste dieser Art, wo sich Frauen zu einem bestimmten Thema oder einfach generell Menschen zu einem bestimmten Thema solidarisiert haben und aufgestanden sind. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen, ja, gängiger geworden. Black Lives Matter zum Beispiel, wo auch der Hashtag BLM quasi einmal um die Welt gegangen ist. Was haltest du von dieser Art von Bewegung, du als Nicht-Digital-Native?
Ja, also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Das eine ist, natürlich gab es das ja schon mal. Also ich habe auch eine Frauenbewegung mitgemacht, in sozusagen ersten große 70er-Jahre Feminismusbewegung. Genauso wie ich die ersten Schritte der schwarzen Gleichberechtigung sozusagen noch miterlebt habe, von einer wirklich komplett ungerechten Welt zwischen Schwarz und Weiß, vor allem in Amerika, noch länger in Südafrika, wo also eine sozusagen Apartheidsregierung am Werk war. Ja. Und das alles war natürlich auch in meiner dann Gegenwart irgendwann nicht mehr da. Und MeToo kam überraschend und gut und von einer quasi neuen Generation, auch von Journalisten ja vor allen Dingen, betrieben. Und hat aber viele Themen wieder hochgebracht, die ich schon kannte. Also die ich sozusagen auch dachte, die haben sich doch wohl hoffentlich erledigt. Also mein Gefühl war, das ist doch hoffentlich vorbei.
Ja, MeToo zeigt eigentlich genau, dass es eben nicht vorbei gewesen ist. Klar, mit dem Frauenstimmrecht in den 70er sind wir auch da in der Schweiz, ja, ein bisschen hinten rein zu Deutschland, wo du herkommst, quasi rechtlich gleichberechtigt gewesen. Aber die Tabuisierung von sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt hat dadurch überhaupt nicht abgenommen, ich habe das Gefühl, sondern ich habe das Gefühl, es hat sogar noch fast eher zugenommen seit dort.
Das finde ich ein bisschen steile These. Also sagen wir mal so, ich denke, was da passiert ist, hatte ich ein bisschen der Vergangenheit zugerechnet, weil ich das Gefühl hatte, wir können uns doch wohl wehren. Also ich kam auch aus einem Selbstverständnis, sag ich mal, wo ich das Gefühl hatte, auch Männer machen klar, sowas macht man nicht, das gibt es nicht, das wollen wir nicht, da sind wir dagegen. Also als ich damals in Nullerjahren bei einem Verlag hier anfing in der Schweiz, war das eine der ersten Sachen, die ich miterlebt habe. Da ist etwas passiert. Ein männlicher Übergriff. Eine junge Frau hat viel zu spät sozusagen das dem Personalrat gemeldet. Und der damalige CEO hat eine große flammende Rede vor uns Chefredaktoren gehalten und gesagt, also das möchte er mal klarstellen, das darf nie wieder passieren. Wir sollen uns sensibilisieren, wir sollen aufpassen, wir sollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu animieren, zu uns zu kommen.
Ja, aber die hat es sicher gegeben, immer. Aber dass es in der Gesellschaft schon allein, dass es so häufig vorkommt, Übergriff. In der Schweiz, Studien sagen, 22% der Frauen über 16 haben einen Übergriff erlebt. Und zwar einen Übergriff, wirklich einen körperlichen Übergriff, also ab, hinein reinpfeifen und so ausgenommen. Dass es so oft vorkommt, zeigt doch schon, dass es ein Tabuthema ist. Weil sonst, wenn man offen darüber reden würde, dann würde sich das System da vielleicht auch ein bisschen verändern. Und darum habe ich das Gefühl, ist MeToo so wichtig gewesen, weil es die einzige Art und Weise ist, mit dem Thema, dem wichtigen Thema zu begegnen und das irgendwie zu verbessern, auch in Zukunft.
Ja, also sagen wir mal so, das war eben auch mein Erschrecken zu sagen, ach so, das scheint ja noch ein Riesenthema zu sein und gut, wenn es so ist, dass so viele Frauen sich sozusagen hinter dem Hashtag versammeln und das zum Thema machen. Es war ja ein bisschen so, dass die Protagonistinnen, die vor allen Dingen nach vorne traten, von Ereignissen erzählt haben, die zwischen 20 und 30 Jahren her waren. Also es gab dann zwar sozusagen ein Mitstreiterin, die sagten, nein, nein, das ist das System, das ist weiterhin so geblieben. War trotzdem ein bisschen frustrierend, dass das immer so Leute waren oder Frauen waren, wo man gesagt hat, ach so, jetzt sagst du das, wem hast du das denn vorher gesagt, wie ist das denn vorher passiert oder gelaufen? Das fand ich ein bisschen frustrierend.
Ist aber oft so in dem Thema, oder? Dass erst viel später man den Mut findet, um darüber zu reden, ist auch gerade in der Strafverfolgung zum Teil ein Riesenproblem.
Ja, absolut. Bei den Geschichten, die wir alle kennen, die dann irgendwie sozusagen durch die Presse gegangen sind, sagen wir so, die unglaubliche Welle, die das Internet verursachen kann und die dann ganz schnell zu einer großen, so überschwappenden Welle wird, dass jeder, der auch nur im Ansatz aufstreckt und sagt, Entschuldigung, ist das denn schon bewiesen? Wissen wir das denn schon tatsächlich? Oder ist das sozusagen eine Frau, die das sagt? Natürlich müssen wir der auch zuhören, aber wollen wir, während wir ihr zuhören, schon alle pauschal sagen, dieser Mensch gehört hinter Gittern und so weiter.
Also hast du das Gefühl, es hat irgendwie zu einem Schwarz-Weiß-Denken oder auch zu einer Vorverurteilung geführt?
Es hat zu etwas geführt, sozusagen, was mich eher erinnert auch an das Gegenteil. Also diese Verfolgungsjagd, die ja Frauen anprangern, ja, dass sie irgendwie eigentlich qua Geschlecht immer verfolgt werden, dass immer Männer sich Rechte rausnehmen, wurde dann zu etwas, jeder Mann ist und ein Mann, der das und das versucht, hat doch schon eigentlich versucht. Und außerdem habe ich auch gehört, dass der und der auch schon und so. Also es wurde so etwas, auch in der Welt, die ich so überblicke, also sprich Fotografen, Modewelt und so, etwas, wo die Tatsache, dass es jemanden gab, einen, sage ich jetzt mal, Fotografen, von dem man nicht so hundertprozentig sicher war, ob das wirklich so stimmt, was da angeprangert wird. Aber klar war, man darf sich auf keinen Fall auch nur positiv zu dem äußern, weil dann ist man mit am Pranger, weil man jemanden verteidigt, der unter Generalverdacht steht. Mhm. Diese Dynamik fand ich problematisch und finde ich bis heute problematisch. Also, weil
ich glaube, das sind einfach so häufig einfach nur Einzelfälle. Und ganz oft ist es eben eigentlich genau richtig, dass man gegen das vorgeht, dass man sich von dem klar und von Anfang an distanziert. Dass ich finde, bös gesagt, die Einzelfälle würde in Kauf nehmen für all die Frauen und Fälle, wo es eben gar nicht ans Licht kommt. Weil eben von denen, ich habe vorher schon meine schlaue Statistik zitiert, von denen 22% der Frauen ist jede achte hat eine Anzeige gemacht. Nur. Mhm. Und der Hauptgrund ist, dass man ihnen nicht glaubt. Oder dass sie davon ausgehen, dass man ihnen nicht glaubt. Also Glaubwürdigkeit immer noch ein grosses Thema. Und auch bei Männern.
Muss ich gleich was dagegen sagen? Ich glaube, Glaubwürdigkeit ist ein untergeordnetes Thema. Ich glaube, das große Thema ist, dass die Systematik dieser Situation dazu führt, dass Frauen das Gefühl haben, sie machen hier etwas zum Thema, was in diesem System, in dem sie sich bewegen, okay gefunden wird, weil die Mehrheit sind Männer, die sagen, hab dich mal nicht so, stell dich mal nicht so an. Mhm. Und sie setzen aufs Spiel, dass sie zumindest Spielverderberin sind. Und man sagt, oh Gott, die lädt aber nicht mehr ein. Die ist immer gleich genervt oder die stellt sich an oder ist irgendwie unlustig. Ja. Bis hin zu Karrieremoves finden nicht statt, weil man Männer braucht, die einen sehen und weiter fördern, damit man zu irgendwas wird. Also hält man lieber den Mund.
Ja.
So. Und das ist so ein bisschen, sozusagen hat so zwei Seiten. Die eine Seite ist sicher klar, ist ein System, was unbedingt geändert gehört. Ja? Mhm. Und wo, bitte schön, wir sind mehr als 50% der Bevölkerung. Wir werden doch wohl noch sagen können, wir wollen das nicht. aufhören damit, fertig, lass das. Und die andere Seite ist, was lähmt uns da? Also was macht uns sozusagen zu Leuten, die die Klappe halten, die sich nicht wehren, die das Gefühl haben, das geht so nicht? Also was ist hier, was läuft hier schief?
Ich glaube, es ist ganz... Also wie ich kann einfach sagen, wie ich das erlebt habe in meiner Kindheit. Ich habe eine wahnsinnige, ich habe natürlich die Gleichstellung eigentlich von klein auf erlebt. Ich habe zum Beispiel Handarbeit eben gehabt, Mann und Frau zusammen, wie es ganz normal ist. Schule auch, wenn ich im Sportunterricht ich die Schnellste sein. Und zwar nicht die Schnellste von den Mädchen, sondern die Schnellste von allen. Also die Trennung, die hat es wie nicht gegeben, außer eben genau in den Themen Liebe und Sexualität. Dort sind wir Frauen und Männer immer unter sich, weißt du, das Getuschle in der Gruppe. Und obwohl ich immer männliche Freundeskreise hatte, ist es dort ganz, ganz lang nie ein Thema gewesen. Und wenn dann nur so im Witz, weißt du, so, ja, wie man halt unter Teenager irgendwie so ein bisschen sexuelle Witz macht, oder? Aber sonst auch im Sexualunterricht immer getrennt.
Was heißt getrennt im Sexual? Also habt ihr also, zwei? Es gab eine Mädchenklasse für Sexual.
Genau. Ja? Das einzige Mal, wo ich das erlebt habe, war im Sexualunterricht eigentlich. Und ich glaube, dass sich da einfach unterschiedliche Vorstellungen zum Teil auch von Sexualität entwickeln, dass Männer untereinander ganz anders über Sexualität reden und Frauen auch. Und in meinem Kreis ist das etabliert gewesen, dass sexistische Gedanken von «Ich will gefallen», «Ich will begehrt werden», das Konkurrieren untereinander, all das, was wir eigentlich bekämpfen unter uns Frauen, ist das von klein auf gegeben. Ich habe nichts anderes gekannt.
Ja, also
Trotz meinem Jahrgang war schon
Thema in meinem Jahrgang. Also da ging das ja so ein bisschen los in den 70er Jahren. Und
genau, aber dort ist ja vor allem auch, dort hat es die Frauenrechtsbewegung gegeben, wo es eben auch um selbstbestimmte Sexualität gegangen ist. Mhm. Und darum meine These, dass Tabuisierung fast noch schlimmer geworden ist, weil diese Bewegung, die habe ich nicht erlebt. Die Bewegung in den 70er Jahren mit selbstbestimmter Sexualität, das kann ich so nicht von mir erzählen. Also
das kann ich von mir auch schon nicht mehr erzählen, weil das sind die entscheidenden 5 Jahre, die ich dann wieder zu jung bin, sozusagen. Bei mir war klar, es gibt die Pille, jeder macht natürlich und es ist überhaupt selbstverständlich, dass du als Frau genauso agierst wie als Mann da draußen in der Welt des Datens. Klar, kannst alles machen. Bei uns gab es aber, was ich nur ganz kurz zu dieser getrennten Unterrichtsgeschichte sagen sollte, es gab eine große Überzeugung über viele Jahre, auch von mir, dass es gar nicht schlecht wäre, die gesamte Erziehung sozusagen, also ich war ein Riesenfan von Mädcheninternaten oder Mädchenschulen, weil ich das Gefühl hatte, ganz früh in diese Welt zu geraten, wo du dich verhalten sollst zu Jungs und zu verhalten wirst und irgendwie auch sozusagen sexualisiert wirst, weil du dich lernst durch die Augen eines Jungs anzugucken und hat das Gefühl, es muss toll sein. Ich war auch in einer gemischten Schule, ich habe das nicht erlebt, aber in meiner Vorstellung war immer ein geschützter Raum, wo wir sozusagen unter uns Girls sind, ist was Tolles. Und dass ich nachher bei Frauenteams gelandet bin, also eigentlich immer in Frauenredaktionen, bei Elle, bei Cosmo, bei Annabelle, immer in Frauenredaktionen gearbeitet habe, habe ich als Riesenvorteil empfunden. Ich hatte das Gefühl, wir können so untergehakt unser Zeug machen. Ja. Ich muss mich gar nicht abkaspern mit irgendwelchen Geschichten. Also ich erinnere mich die kurzen Momente, wo ich in Männerredaktionen war oder in gemischten Redaktionen war. Die sind ja dann meistens Männerredaktionen. Die heißen nur gemischt, aber da sind dann die Jungs, die das Sagen haben. Da habe ich mich nie so wohl gefühlt wie in den Frauenredaktionen.
Ich verstehe das auf eine Art und auf die andere Art. Ich habe es einfach so erlebt, dass all das, was ich jetzt als sexistisch bezeichne, als das sexistische Gedankengut, das ich irgendwie in mir drin trage, ist mir vom Frauenkreis vor allem vermittelt worden in einem jungen Alter. Mhm. Also eben, dass ich mich nicht wehren kann, habe ich das Gefühl, das ist in mir drin, weil das unter uns Mädchen einfach so war, dass man eben einfach gefallen wollte und lieber die stille Hilflose war, statt die Coole, die raussteht.
Ja.
Oder?
Da muss ich dir ein bisschen recht geben. Also ich glaube, dass auch, das ist eben sozusagen diese Internatsgeschichte, habe ich mich auch irgendwann wieder davon verabschiedet, weil ich eben auch finde, Frauen können sehr grausam sein und Frauen, die sich nur mit Frauen spiegeln, also Mädchen, die aufwachsen und sich nur mit Frauen spiegeln, das bringt ganz andere Probleme, als das sexualisiert werden durch gemischte Klassen. Also hat beides so seine Vor- und Nachteile. trotzdem bin ich sozusagen so sozialisiert, dass ich denke, das Einzige, was ich nicht sein will, ist ein Opfer.
Ja.
Ja, ich bin auf jeden Fall, möchte ich nicht in die Opferrolle. Ich möchte nicht in das Jammerlieschen, das alles so furchtbar findet und diese Männer und überhaupt.
Oh, auf
und
keinen
so.
Fall, das wollte ich
gar keinen Fall.
Ich finde die Täter-Opfer-Bezeichnung, man muss das anschauen als einen situativen Begriff. In dieser Situation, wo mir ein Übergriff passiert, bin ich Opfer und der, der den Übergriff verübt, ist Täter. Aber das heisst nicht, ich kann trotzdem einen Tag später selber zum Täter werden. Das ist nicht eine bestimmte Rolle, sondern, also ich nehme es nicht als Rolle wahr, sondern als situativen Begriff in dieser Situation.
Nicht mal das, ehrlich gesagt. In der Sekunde, wo ein, sag ich mal, ein Typ mir zu nahe kommt, übergriffig irgendwas mit mir macht. Das ist sein gutes Recht. Er kann es ja mal versuchen. Ja? Wer weiß, was
das
passiert.
Das ist gut.
Vielleicht ist es sein Style. Dann sage ich einfach, hey, lass mal. Möchte ich nicht.
Ja, aber das muss doch nicht deine Pflicht sein.
Ich kann doch auch als Frau jemanden zwischen die Beine fassen. Ich kann doch auch als Frau...
Das ist Kreisrecht.
Ich kann doch als Frau... Ich weiß, das ist nicht richtig. Ja?
Das nein, ist aber es ist ja nicht... Es ist ja nicht, also es ist ja kein Recht. Das verstoßt gegen das Recht.
Ja. Klar, darauf können wir uns einigen, um das Opfer zu schützen. Ich finde aber eigentlich toller eine Welt, in der vieles möglich ist, ja, also vieles einfach möglich ist und jeder kann darauf aber reagieren und nicht sagen, also sozusagen, ich mag diese Haltung nicht, also dieses Opfermäßige nicht und finde noch
aber
was.
Aber ich sage ja nicht nichts zu mich selber als Opfer darstellen. Ich sage nichts, weil ich in dem Moment nicht reagieren kann. Wenn mir jemand zu nahe kommt, zum Beispiel.
Wieso kannst du nicht reagieren?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Du bist vielleicht gerade überrumpelt, du bist völlig in einer anderen Welt. Oder eben, du hast zwar vielleicht gelernt, wie zu machen, aber ich meine, wir wissen alle nicht, wie wir in einer bestimmten Situation reagieren. Das hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Ja. Gewisse Menschen haben den Fluchtreflex, andere Menschen haben den Reflex, reinzuhauen, du bist sicher so eine. Und gewisse Menschen sind einfach paralysiert, oder?
Ja, natürlich. Du hast völlig recht, das will ich auch gar nicht abschreiten, dass man das muss gefälligst irgendwie in dieser Haltung darauf reagieren. Aber mein größtes Problem war einfach zeitlebens, dass ich nicht in die Rolle wollte zu sagen, und nachher beschwere ich mich dann. Oder keine Ahnung, ich hatte immer das Gefühl, ich habe es doch in der Hand. Ich kann doch was machen. Natürlich nicht nachts im Park, wenn mich jemand gewalttätig überfällt.
Ja, aber das ist ja auch das, was eigentlich selten passiert, oder?
Genau, also, darüber reden wir jetzt zumindest nicht hier. Genau. Bei MeToo reden wir auch nicht davon. Wir reden eigentlich immer von Situationen, wo ein Harvey Weinstein bis zuletzt gesagt hat, das war einvernehmlich. Ja?
Ja,
was er damit sagen wollte, war, er hat die Leute nicht angebunden und in Ketten gelegt, sondern er hat natürlich die unter Druck gesetzt mit anderen Methoden, diese Frauen, um sie sozusagen zu unterdrücken oder eben so zu behandeln, wie er sie behandelt hat. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Der Punkt ist, dieses Einvernehmlich, dieses Game, das immer unterbrochen wird und in der Sekunde, wo es nicht, diese Nicht-Einvernehmlichkeit muss geklärt, also muss einfach spürbar und geklärt sein. Ich finde deswegen, um es nochmal deutlich zu sagen, an MeToo ganz vieles ganz toll. Ja? Ich finde zum Beispiel toll, dass die amerikanischen Colleges...
Aber du findest einvernehmlich, also dass ich muss zeigen, dass ich mich muss wehren, um zu zeigen, dass ich etwas nicht will.
Umgekehrt. Ich finde derjenige, der die... Eigentlich, was jetzt passiert daraus, das finde ich auch gut, das wird sich dann schon wieder ein bisschen, weil sich alle darüber aufregen, wird sich schon wieder ein bisschen abflachen. Aber was jetzt passiert an amerikanischen Colleges, kriegst du als Mann, als Junge, wenn du da eincheckst, einen Unterricht im Sinne von, was für Verhaltensmaßnahmen von dir erwartet werden, was du als quasi fragen muss das Girl, dass du anflirtest, wie du dich dem zu verhalten hast, also deine Aktionen sozusagen klar zu machen.
Also ich finde das irgendwie, ich habe das Gefühl, du checkst das doch als Mann, wenn sie das nicht will. Da braucht es keinen Unterricht, da braucht es kein Formular. Das ist doch einfach immer nur eine faule Ausrede, um zu sagen, ah ja, ich habe gedacht, es sei einvernehmlich. So, nein, du begreifst das. Wenn du etwas machst, was ich nicht will, wenn du mich anlangst.
Finde ich auch.
Darum finde ich, das dann ist schon fast wieder
aber
ein
sage mal,
zwei,
ja, das oder? Kommt drauf an. Also ich erinnere mich, als so 25-Jährige bin ich gewandert durch die Toskana mit der Freundin von Siena nach Florenz. ganz toll, super gewesen. Zwei Girls mit dem Rucksack, abends uns ein Quartier gesucht. Dann kamen wir in Florenz an. Bis dahin, also bester Laune, ja, tolle Woche gehabt, kommen in Florenz an. Und von da ab wurde das ein Spießrutenlaufen, weil wir waren erkennbar zwei Nicht-Italienerinnen, Touristinnen. Ja. Meine Freundin wie du, schwarze Haare, ich aber natürlich immer so schön blond. Jedenfalls, wir wurden nicht mehr keine Sekunde aus den Augen, also nicht nur aus den Augen gelassen, sondern nicht belästigt. Kein Weg, den wir gemacht haben in Florenz, war ohne Belästigung.
Okay.
Und es war so furchtbar, es war so traumatisierend für mich, dass ich gedacht habe, ich will nie mehr nach Italien. Mhm. Italien, habt ihr sie noch alle? Wie seid ihr denn drauf? Was habt ihr denn für ein Volk von Männern? Ja, was geht denn hier ab? Dann natürlich mir erklären lassen, kulturelle Vereinbarung, Italienerinnen sozusagen en gros als Gruppe erwarten das unter Aufmerksamkeit, dass sie mindestens pro Tag 10-mal angebaggert werden. Jetzt haben sie das Gefühl, sie sehen scheiße aus. Das ist irgendwie eine kulturelle Vereinbarung. Ja. Ja. Und ich brauche das nicht. Mir muss das nicht am 10-mal irgendein hergelaufener Idiot am Tag sagen, oh, bella, carazza. Brauche ich nicht. Ja, also ich komme gut durch, so durchs Leben. Das ist aber in dem Land sozusagen von diesen Jungs, die auch sich nicht haben abwimmeln lassen. Das hat mich verrückt gemacht, dass man denen, ich habe dann so Wörter nachgeschlagen, die man ihnen entgegenschreien muss.
Aber nicht abwimmeln lassen, dann wahrscheinlich schon wieder so ein
bisschen. Furchtbar, ja. Krass furchtbar. Ja. Ja. Aber gehörte sozusagen, zumindest ist mir das so erklärt worden, in einem bestimmten Kulturkreis. Also im Sinne von, da reisten dann auch wiederum Touristinnen hin, die sagten, du, meine deutschen Männer pfeifen mich zu wenig an, ich fahre mal ein bisschen nach Italien. Ja, da geht's ab.
Ja, aber Ort kann man es ja auch nicht richtig machen. Oder?
Ja, es ist ein bisschen so, dass man sagt, die Girls selber haben dann sozusagen wieder diesen Kurs kaputt gemacht. Also weil da waren genug
aber
Frauen, die fanden es super.
Das ist schon ein Zeitchen her, oder? Ich frage mich, ich denke nicht, dass das immer noch so ist, oder? Ja, okay.
Ich liebe ja Italien, nicht so gegen Italien. Ich bin verheiratet, ich bin seit 30 Jahren mit einem Mann in Italien. Mir passiert gar nichts. Ja. In der Sekunde, wo du einen Mann an der Seite hast, passiert dir gar nichts.
Das spannende Weise in der Schweiz eigentlich genauso. Ich kann nicht sagen, dass ich es im Ausland mehr erlebt habe, wie in der Schweiz.
Sicher?
Also ich bin zum Beispiel länger mal, habe ich Backpacking gemacht in Australien und ich habe nicht das Gefühl, also es ist sicher nicht weniger, es ist nicht mehr irgendwie ungewollte Übergriffe oder so passiert, weil sonst, ich habe sehr viel, ich kenne das vor allem aus eigentlich Alltagssituationen, was schockierend ist, also ohne Alkoholeinfluss, ohne
Beispiel im Bus
langt dir irgendjemand, sitzt neben dich, langt dir zwischen die Beine, so Zeug.
Okay, ja, das ist... Was machst du dann?
Das ist mir mehr passiert, ehrlich gesagt, als junger Teenager, so zwischen 12 und 16. Als seit ich über 16 bin, ist es weniger extrem geworden.
Ja. Was macht man dann?
Ich weiß nicht genau, ob das am Zeit geht. Ja, ich gar nicht. eigentlich steht man auf und sagt, hey, stopp. Oder ich meine, als irgendwie 12-jähriges Mädchen, wenn du aufstehst und sagst, hey, der langt mich an, dann... Klar, in einem vollen Zug. Oder?
Ja, 12 Jahre,
was kann man, passiert. Aber das ist dann eben das paralysiert, oder, von dem ich rede. Und ich will damit einfach aufzeigen, obwohl ich in einer Generation aufgewachsen bin, in einer Welt, wo ich rechtlich gleichgestellt war wie meine männlichen Kollegen, wo ich zumindest das Gefühl habe, ich habe Karrierechancen genauso wie alle anderen. Ich habe die gleiche Bildung, dass ich trotzdem Sexismus erlebe und trotzdem Sexismus in Form von sexueller Gewalt oder Übergriff nicht begegnen kann oder nicht so einfach begegnen kann. Und dass darum MeToo so wichtig war, auch für meine Generation.
Mhm. Naja, ich finde... Diese 12-jährigen Geschichte brauchen wir keine Sekunde drüber reden.
Ja,
also
klar.
Auch eine 17-jährige und ich weiß nicht, also es gibt ganz viele Situationen, die finde ich eine komplette Überforderung, darauf zu reagieren, weil es ist so stunning, so ein Tabubruch, ja, innerhalb einer Gesellschaft. Keine Ahnung.
Aber hast du über so Sachen, also ich habe damals mit niemandem können über so etwas reden.
Auch mit deinen
Freundin? Nicht mit meinen Eltern, nicht mit meiner Schwester, nicht mit meinen Freunden. Ich habe mich so eklig gefühlt.
Ah ja?
Wie hast du das gemacht? Hat man bei euch über das geredet?
Ja, bei uns war das ein Riesenthema. Also ich weiß, meine Mutter hat das ganz früh zum Thema gemacht. Mhm. Aufpassen, das darf nicht sein mit niemandem. Ich bin ja in einer Kleinstadt groß geworden, wo man eigentlich jeder Erwachsene, den man kannte, wusste, wer das ist. Und trotzdem war mir auf striktes verboten, in ein Auto zu steigen, mich mitnehmen zu lassen von irgendjemandem. Wurde immer wieder gesagt.
Ja, das ist mir auch verboten worden. Aber wie oft passiert das? Also mir ist als Kind nie ein Lollipop angeboten worden. Und jetzt komm, steig zu mir ins
Auto. Wir haben ab und zu, also bei uns ist das so klassisch, verschiedene Dörfer sind verbunden. Mein Gymi war woanders, als ich gewohnt habe. Ich habe natürlich viel Fahrrad gefahren, aber im Regen und so. Hat man auf den Bus gewartet. Dann hält halt ein Freund meines Vaters und sagt, komm, ich nehme dich mit. Und es war völlig klar, dass ich nicht einsteige. Und zwar sozusagen mit Unschuldsvermutung, also ohne dem irgendwas zu unterstellen, war klar, ich wäre nie in das Auto gestiegen. Ich war so eingeschworen von meiner Mutter. Jeder Mann ist eine Gefahr. Jeder Mann ist no way, steigst du zu dem ins Auto. Du gehst, also das war ein Riesenthema.
Okay, das für euch gar nicht.
Vielleicht war das damals einfach so schlimm, so klar, dass eine Mutter einen so erziehen musste. Ich weiß es nicht. Also ich bin so erzogen worden mit so einem unglaublichen Sensoren-Thema. Als ich habe irgendwie so wahnsinnig gerne ein Auto haben wollen und das war bei uns der Deal, man raucht nicht bis 18, dann kriegt man ein Auto, habe ich natürlich nicht geschafft. Mein Bruder hat eins gekriegt, ich nicht. Also hatte ich kein Auto, was natürlich irre ärgerlich war mit 18. Und dann bin ich von einer kleinen Stadt, wo ich studiert habe, nach Hamburg gegangen. Mhm. Und meine Mutter war sofort klar, Auto, weil dort fährst du nicht öffentliche Verkehrsmittel.
Okay, krass,
nach dem Kellnern oder so, auf gar keinen Fall.
Ja, wenn ich das höre, muss ich schon sagen, dann ist es schon ein bisschen behüteter, wie ich aufgewachsen bin. Also ich habe nicht vor so Gefahren geschärft werden. Bei uns war klar, wenn dir Süßigkeiten angeboten werden, dann gehst du. Ja, oder wenn dir angeboten wird, dass du mitkommst.
Ja, aber interessanterweise ist dir zwischen die Beine gefasst worden, mir nicht.
Ja, absolut. Eben, vielleicht hat das auch, ich weiss nicht, wie andere in meinem Alter da aufgewachsen sind. Vielleicht bin ich dem ganzen Thema auch mit einer gewissen Naivität begegnet, genau aus dem Grund. Bei uns ist, was Sexismus angeht und so die wichtigsten Themen, die uns beigebracht wurden in der Schule, ist, verschicke keine Nacktfotos. Aber wenig, wie gehe ich mit dieser Art von Gewalt um?
Glaubst du eigentlich, das fällt mir jetzt dazu ein, weil das war bei mir ja gar nicht möglich, also man hätte schon Aktzeichen lernen müssen, um sowas zu machen. Findest du, das ist ein Thema, dass das, damit bist du ja aufgewachsen, immer gab es Internet, immer gab es Handyfotos schicken, posten, beziehungsweise zumindest als Nachricht irgendwo hinschicken. War das sozusagen etwas, wo du denkst, das hat viel damit zu tun, dass es dich, hat dich das geprägt?
Im Zug auf Sexismus?
Oder? Ja, im Zuge von mit diesen keine Nacktfotos.
Ja, also es ist halt durch das, dass du dich immer und überall versuchst, irgendwie schlau zur Schau zu stellen, hat das natürlich die Reduzierung aufs Äußere, habe ich das Gefühl, vielleicht noch verstärkt. Klar, es war schon immer da gewesen, dass man als Frau eher aufs Äußere reduziert wird, dass man eher als Objekt gesehen wird. Aber ich glaube, mit Instagram und Co. ist das natürlich vielleicht sogar noch stärker geworden. Und Nacktbilder verschicken ist ja eigentlich lediglich, ich präsentiere quasi noch mehr von mir in einem bestimmten intimen Kreis. Aber es geht auch nur ums Gefallen, weil was habe denn ich davon? Was habe ich davon?
Ich verstehe es gar nicht. Ich werde nie verstehen, warum ein Mensch ein Nacktfoto von sich verschickt. Außer...
Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie eins verschickt. Aber also, ich bin schon darum gefragt worden, auch schon mit 12, 13 auf Facebook und so Sachen. Mhm. Also es ist schon definitives Thema gsi und ich kann mir eben auch gut vorstellen, durch das, dass wir ja gelernt haben, zu gefallen, dass viele die Tools auch genutzt haben. Ich glaube, darum hat man da auch so viel investiert in Prävention, was ja ganz gut ist. Wobei ich mittlerweile auch muss sagen, ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, so verschicke ich Nacktfotos clever. Also so mache ich es, dass mich quasi dass es nicht ins Internet, also ins Internet gestellt werden kann, es natürlich trotzdem, aber dass man mich zum Beispiel nicht erkennt, also auf was
warum,
muss ich achten.
Warum will ich das
nicht
verschicken?
Das finde ich grossartig.
Aber warum will ich das verschicken?
Wenn du es dann willst, dann bist du sicher, auf der sicheren Seite. Aber ja, wir driften ab. Ja. Eigentlich haben wir zu der, ja, ich glaube, dass Digitalisierung sicher auch zu Sexismus hat können verstärken, aber eben genau dann auch so Bewegungen gegeben hat, wie MeToo, wo eine Solidarisierung gibt. Zum Beispiel gibt es ja auch so Meldetools, wo man sich anonym kann melden über das Internet, wenn man etwas erlebt hat und dann eine Beratung kann bekommen. Ich glaube, das ist natürlich auch etwas Wunderbares vom Internet, das wir heute haben. Wir in der Schweiz übrigens später als alle anderen nach der MeToo-Debatte. Also währenddem Deutschland das eigentlich direkt eingeführt hat, zum Beispiel in der Künstlerbranche, sind wir irgendwie 2019 gekommen, also zwei Jahre später.
Ja, aber eben, ich habe es ja 2002 erlebt in meinem Schweizer Verlag, dass es ein großes Thema war und sozusagen, wie ich es vorhin beschrieben habe, behandelt wurde, also sehr offensiv gesagt wurde, wollen wir hier nicht, bitte wehret den Anfängen, wann immer ihr irgendwas mitbekommt, bitte sofort melden und so. Insofern, das kann man jetzt auch nicht so sagen, also das habe ich doch im deutschen Verlag überhaupt nie erlebt und fand das sehr doll damals von diesem CEO.
Ja klar, nein, ich wollte das jetzt als Anekdote bringen zu unserem verspäteten Frauenstimmrecht, um da ein bisschen Bashing betreiben.
Ja.
So zwischendrin. Nein, genau, eben die Tools, von denen ich geredet habe, das ist natürlich eine super Sache, was das Internet bietet. Es ist, glaube ich, viel einfacher als Frau oder auch als Mann, um was es dann auch immer geht, sich im Internet zu Wort zu melden, Beratung zu suchen, Hilfe zu suchen, wie effektiv nicht mehr anzugehen. Das sind grosse Vorteile von der Digitalisierung in dieser ganzen Debatte.
Du hast vorhin so eine steile These in den Raum gestellt, dass sozusagen die Tatsache, man hat den Frauen das Stimmrecht gegeben, habe dazu geführt, dass man umso übergriffiger wird. Habe ich es richtig verstanden?
Nicht umso übergriffiger, sondern dass es umso mehr quasi tabuisiert wird. Also ich habe dieses Gefühl gehabt, es ist dann wie so, ja, ihr habt ja die gleichen Berufschancen, ihr habt die gleichen Rechte. Also tu jetzt nicht so, wenn ich dir auf die Brüste starre.
Verstehe ich nicht, was das für ein Zusammenhang ist.
Ich habe das Gefühl, das ist eine Art von Dominanz, wo trotzdem, wo man hat weiter, dass bestimmte Männer haben weiterhin eine Dominanz zeigen gegenüber den Frauen und durch das, dass sie ja dann gleichgestellt gewesen sind, eben in den bestimmten Berufen auch gefördert worden sind, sich schnell irgendwie angegriffen gefühlt haben und dass das dann wie dazu geführt hat, dass oder dazu führen kann, dass dann eher so ein Übergriff passiert. Ja.
Ist es nicht so ein bisschen auch etwas, mein Gefühl ist, dass eine Gesellschaft natürlich über Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, man sollte sehr vieles anklagen und büßen können, was heute Thema ist in Sachen Harassment, ist eine Sache. Und die andere Sache ist, will man dazu noch dazugehören? Ja? Also ist das etwas, was diese Gesellschaft...
Wie meinst du dazugehören?
Naja, zum Beispiel kann man ja sagen, dass, wenn man jetzt die Zahlen in Deutschland anguckt, die mir gerade sehr präsent sind, wie gut es den Grünen geht, ja? Dass die Bewegung der Grünen sehr Zulauf hat, stärker geworden ist als die der SPD zum Beispiel. Das heißt, mehr Menschen möchten sich dazugehörig fühlen, zu einem stärkeren Bewusstsein, mit der Natur gut umzugehen, mit unseren Ressourcen, Sustainability, blablabla. Es müsste doch auch gesellschaftlich eigentlich unser Ziel sein, dazu zu führen, dass man sagt, Männer, die sowas machen, ja, die auf Brüste gucken oder die Frauen benachteiligen oder irgendwas, müssen sich uncool fühlen, müssen das Gefühl haben, sie sind die Vollidioten hier.
Absolut, oder? Ich genauso wie du.
Das ist die Bewegung, um die es doch eigentlich geht, dass man klar sagt, hey, es geht gar nicht darum, dass wir kämpfen und in schlechter Laune sind und so, sondern dass man sagt, was bist denn du für ein Idiot?
Da bin ich voll bei dir. Und für das braucht es aber eben genau, dass man darüber redet. Und dass man sich traut, darüber zu reden und dass es nicht ein Tabu ist.
Richtig.
Und dass, wenn ich nicht reagiere, kann meine Kollegin einstehen und sagen, hey, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Oder im Club, wenn mich irgendjemand anlangt, so ein bisschen Zivilcourage und so.
Ja.
Das wird ja dann alles gefördert werden durch so eine Bewegung, oder?
Ja.
Ich glaube, da sind wir uns einig.
Das stimmt. Also wir sind uns nicht einig, ob diese Bewegung, diese konkrete MeToo-Bewegung nur gut war. Also da habe ich so meine Zweifel. Also fand ich auch vieles sehr passive-aggressive und unangenehm. Und viele Leute sind in das Fahrwasser reingeraten, von denen ich mal behaupte, die haben damit gar nichts zu tun, sind aber trotzdem da reingeraten.
Ja.
Aber grundsätzlich, glaube ich, klar sind wir uns da einig.
Ja, und ich denke, der Einigkeitsende ist gar nicht so schlecht. Das war es von uns mit Bikini, unserem Podcast. Heute das erste Mal live vor der Kamera. Danke vielmals, haben Sie zugelassen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt geht es da weiter auf Blick TV mit Blindspot.